Das war ein Zufall, dass ich ja so in eine der schönsten Fahrradstädte der Welt gezogen bin. Ich habe in 3 Jahren keinen Cent für Mobilität ausgeben müssen, von den Anfangsinvestitionen für mein Fahrrad mal abgesehen. Wir leben zum Glück in Deutschland in einem Land, wo der Widerstand gegen die autogerechte Stadt vermutlich so groß ist wie in keinem anderen Land der Welt. Paris ist vor allem spannend, weil es vor allem in einem Tempo vorangeht, was wirklich beispiellos ist.
Der Utopia Podcast.
Willkommen zur ersten Folge im Utopia Changemaker Podcast im neuen Jahr. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein Name ist Martin Tillich und ich bin Chefredakteur von Utopia. Wie schafft man es eigentlich, Menschen für die Verkehrswende zu begeistern? Zum Beispiel, indem man die Geschichten von Städten erzählt, in denen sie schon funktioniert. Und genau das hat mein heutiger Gast, Ingvar Perovanovic, für seinen neuen Film Cycling Cities getan. Er ist mit dem Rad quer durch Europa gefahren, um zu dokumentieren, wie aus Parkplätzen Parks werden und wie eine Stadt lebenswerter wird, wenn sie den Menschen den Raum zurückgibt. Wir sprechen heute darüber, was Deutschland von diesen Städten lernen kann und über den Menschen hinter diesem spannenden Projekt. Hi Ingvar, ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
Ja, hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Ich habe mir fürs neue Jahr eine neue Standard-Einstiegsfrage überlegt, die ich allen meinen Gästen stellen möchte. Ich bin sehr gespannt, wie sie bei dir funktioniert. Und zwar die lautet: Wenn es nur ein einziges Foto gäbe, das deine ganze Mission erklärt, was wäre darauf zu sehen?
Naja, spontan habe ich jetzt gedacht, ich finde diese Fahrradmassen in Utrecht, die finde ich immer so ganz symptomatisch oder so symbolisch dafür, in welche Richtung es gehen könnte. Also wenn man dieses Foto nehmen könnte, ja, also weil das Ziel ist ja, ne, mehr Menschen fürs Fahrrad zu gewinnen. Und wenn so irgendwann mal unsere Waschauer in Deutschland auch aussehen würde wie die Fahrradwaschauer in Utrecht, das wäre ein ganz großes Ziel und das sind, finde ich, auch immer die schönsten Fotos oder dann Aufnahmen, die ich mache, wenn ich unterwegs bin. Ja, deshalb würde ich doch einfach sowas nehmen.
Danke dir. Du warst für deinen Film in, ich würde mal sagen, den relevantesten Städten der Verkehrswende in Europa unterwegs. Wenn du 3 von diesen auswählen würdest, die, sagen wir mal, die ganze Bandbreite der Verkehrswende zeigen, und ich spreche von sowas wie den größten Erfolg, den härtesten Kampf und vielleicht der überraschendsten Erkenntnis. Welche 3 würdest du denn auswählen und warum? Und gleich nachgelagert, ich würde dann im Nachgang einzeln auf diese Städte gerne mit dir eingehen.
Also ich würde auf jeden Fall Paris nehmen, Utrecht und Amsterdam, aus verschiedenen Gründen. Amsterdam beschreibt ganz schön tatsächlich diesen Kampf, den es in den 70er Jahren in den Niederlanden gab, wo wirklich angefangen mit den Kindern der, ja, Protest auch aufs ganze Land übergeschwappt ist. Die Menschen waren plötzlich gefangen in diesem autogerechten System mit all seinen negativen Folgen, vor allem mit den zahlreichen Unfällen, Verkehrstoten und so. Und dann wirklich die Kinder, die ihre Spielstraßen vermissen, sind da auf die Straße gegangen und haben da ausgehend in Amsterdam wirklich eine Massenprotestbewegung in Gang gesetzt und haben so die gesamte Niederlande verändert. Das hat dann ist in jede Stadt in den Niederlanden übergeschwappt. Dafür steht für mich so Amsterdam ganz symbolisch, wie man durch Protest was verändern kann. Und Utrecht ist einfach vielleicht die vollendetste Fahrradstadt, die ich besucht habe. Wahrscheinlich auch die schönste Fahrradstadt der Welt. Einfach mit breiten Radwegen, wo das Fahrrad wirklich so Teil des Alltags ist. Und Paris einfach neuerdings. Paris ist immer noch, hat ganz viel mit der autogerechten Stadt zu tun und so. Aber Paris ist vor allem spannend, weil es vor allem in einem Tempo vorangeht, was wirklich beispiellos ist. Was selbst die niederländischen Städte so nicht aufweisen konnten. Und Paris macht ja noch darüber hinaus an Stadtverkehrswende noch viel mehr zur lebenswerten, klimagerechten Stadt.
Lass uns gleich bei Paris bleiben. Du hast in deinem Film das wunderbare Zitat: Aus Parkplätzen wurden Parks und Plätze. Das hat mir super gut gefallen. Hast du das selbst ausgedacht?
Ach, das, wahrscheinlich bin ich irgendwo inspiriert von Social Media. Ich weiß nicht genau, ob das genau so ein Zitat ist oder ob ich es mal abgewandelt habe oder so, aber man liest ja viel, ne? Man lässt sich inspirieren und man schwimmt in so einem Strom mit. Weiß ich jetzt nicht genau, ob es da einen Urheber gibt, ob ich das
war. Wir schreiben es dir zu, ich finde, das steht dir zu.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man hört das so und vielleicht abgewandelt habe ich das mal so mitbekommen. Ne?
Warum funktioniert die Verkehrswende in Paris so rasant und so gut?
Weil zwei glückliche Faktoren aufeinander getroffen sind. Man könnte es auch Fügung nennen, nämlich der gesellschaftliche Wille, die Bereitschaft für Veränderung war da. Die ist im Grunde schon seit Anfang der 2000er in Paris vorhanden. Also diese Veränderungen begannen nicht erst mit Anne Hidalgo, aber der
die
Grundstein...
Oberbürgermeisterin, ne?
Genau, die Oberbürgermeisterin, die seit 2014 an der Macht ist und wirklich mit diesem Programm angetreten ist und ja, wirklich Wort gehalten hat und die Stadt so in einem atemberaubenden Tempo seitdem umbaut. Und diese zwei Faktoren, so die Bereitschaft, dann natürlich die Politiker, die gewählt werden, das hängt ja alles miteinander zusammen, aber dann natürlich auch Entscheidungsträger, die es wirklich ernst meinen und die sich auf die Fahnen geschrieben haben, nicht irgendwie zu sagen, ich möchte eine Utopie, also ich habe eine Utopie im Kopf und dafür möchte ich jetzt eine Mehrheit, sondern sie sagen, ich habe die im Kopf, ich schaffe Fakten auf der Straße in der Hoffnung, dass ich so davon die Menschen davon überzeugen kann, dass sie mich dann wieder wählen, weil sie sehen, dass es gut ist, dass man so auch dann Skeptiker überzeugen kann und ja, man könnte sagen, die Strategie ist aufgegangen. Anne Hidalgo wurde 2020 bei der zweiten Wahl mit noch größerem Abstand gewählt als 6 Jahre zuvor. Und da hatte sie schon ganz viele große Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel die Umwandlung des Seine-Ufers von einer Autobahn oder Schnellstraße in eine Fußgängerzone. Also diese Strategie ging wirklich auf schnelle Erfolge zeigen, dass nicht irgendwie die Stadt voller Baustellen ist bei der zweiten Wahl, sondern schon kleine Erfolge zeigen, um zu zeigen, ja, hey, es kann so schön sein und ja, wir kennen das, das ist fast wie so das stählerne Gesetz der Verkehrspolitik. Wenn autoberuhigende Maßnahmen erstmal umgesetzt worden sind, dann werden sie in aller Wahrscheinlichkeit nicht wieder zurückgenommen. Die Menschen gewöhnen sich an die schöneren Verhältnisse und sehen dann auch, okay, es ist besser, jetzt wieder zurück wäre vollkommener Wahnsinn.
Du sagst also einerseits, es ist der politische Wille, der unbedingt notwendig ist, und du hast für mich einen zweiten sehr wichtigen Punkt angesprochen, die Frage nach Widerständen. Da gibt es auch eine spannende Stelle in deinem Film dazu. Da interviewst du die Mobilitätsaktivistin Katja Diehl. Die hatte ich übrigens auch schon im Podcast im Changemaker. Und zwar, ich meine, April 24, Anfang 24, kann ich auch unseren Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen. Katja Diehl sagt in dieser Stelle, ja, man muss erlebbar machen, was die Vorteile sind. Ich habe hier sogar das Zitat drin. Sie sagt auch, Mehrheiten schaffen, in denen man Realitäten schafft. Das hast du gerade auch so ähnlich wiedergegeben. Das Spannende ist ja, wenn ich das zuspitze, würde das bedeuten, man muss die Leute so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, weil sie ja letztlich den Komfort der Autos nicht so wirklich freiwillig hergeben wollen. Das spüren wir in Deutschland hier jeden Tag. Wir können später noch gerne reden, was bei uns gerade los ist. Aber wie blickst du denn darauf? Das ist ja schon, die Leute scheinen es erstmal nicht zu wollen, müssen es erleben und dann scheint es ihnen ganz gut zu gefallen. So richtig sympathisch klingt es ja wieder nicht, ne?
Nö, das würde kein Politiker so offen sagen, dass wir die Menschen zu ihrem Glück zwingen müssen, das ist klar. Aber in der Praxis läuft es natürlich so ab. Es gibt ganz viele historische Beispiele, wo es keine Mehrheiten gab. Ich habe ja im Film ein auf jeden Fall genannt, das Rauchverbot. Ja. Das war am Anfang sehr umstritten, gab viel Widerstände und da hat natürlich die Politik, weil sie Verantwortung für alle Menschen hat, hat die Menschen dann die Raucher in dem Sinne oder alle zu ihrem Glück gezwungen, die Gurtpflicht, ne? Also bei allen Veränderungen, die am Ende als selbstverständlich angesehen werden, gibt es am Anfang Widerstände und wahrscheinlich sogar so Widerstände, dass eine Mehrheit dagegen ist. Da gibt es Beispiele aus Ljubljana, wo der Bürgermeister, der damals die Verkehrswende begonnen hat, sich eine Ohrfeige von einem wütenden Anwohner eingefangen hat und wirklich nur 40% der Menschen für eine autofreie Innenstadt waren. Jetzt gab es mal eine Umfrage vor einigen Jahren, jetzt sind plötzlich 98% dafür. Also das ist in der Realität so, das zitiere ich glaube ich auch in meinem Film, den Satz von Herbert Wehner, der sagt, die Kunst der Politik ist das Notwendige möglich zu machen. Ja. Ne, also die Politik schreitet voran, wir sind zwar in einer parlamentarischen Demokratie, aber Parteien und Politik sind meinungsbildend für die Gesellschaft, sind gestaltend unterwegs, weshalb das vollkommen eine ganz normale Praxis ist, auch wenn wahrscheinlich kein Politiker diesen Satz sagen würde, aber es ist im Grunde genau das, was Politik macht und vielleicht ja, was sie machen sollte. Und ich bedauere es, dass sie es in letzter Zeit, das ist mein Eindruck, immer weniger macht, dass sie sehr stark von Umfragen getrieben ist, dass sie Angst hat, weil natürlich auch durch die sozialen Medien alles sofort skandalisiert werden kann. Und da wünsche ich mir einfach mutige Politiker, die unbeirrt da einfach mal nach vorne gehen und ja, die Dinge zum Besseren wandeln, in der Hoffnung, dass die Menschen es anerkennen, wenn es da mal umgesetzt ist.
Ja, danke für die Einordnung. Vielleicht noch eine Zusatzfrage zu Paris, damit sich unsere Hörer und Hörerinnen ein Bild davon machen können, empfehle ich natürlich, Ihnen deinen Film anzugucken. Den gibt es auf YouTube. Ne? Wie viele Aufrufe hat er inzwischen?
Ich glaube, er kratzt Stand jetzt an der 150.000 Marke. Also,
sehr cool.
Ja, das ist sehr cool. Viel mehr, als ich dachte.
Das freut mich. Was würdest du den Leuten empfehlen? Welches Bild, welches Kurzvideo? Da gibt es ja auch viele, du teilst auch viele auf deinen Social-Kanälen von Plätzen, Straßen, die sich in Paris so rasant verändert haben, zum Positiven verändert haben. Welche würdest du nennen? Leute, guckt euch das mal unbedingt an.
Ja, das Paradebeispiel in Paris ist die Rue de Rivoli. Das war wirklich eine 6- bis 7-spurige Hauptverkehrsachse für den Autoverkehr vor 10, 20 Jahren. Da gibt es auch ganz tolle historische Bilder, wo man dieses Verkehrschaos da sieht, wo wirklich nichts vorangeht. Und diese Straße gehört mittlerweile zu 2/3 dem Fahrrad. Das ist eine in 2-Richtungs-Radweg wurde dort geschaffen. Und mittlerweile ist das die Hauptverkehrsachse für den Pariser Radverkehr, also wirklich zehntausende Radfahrer jeden Tag unterwegs sind und von diesem Stau, von, ich nehme mal an, der Lärm der von damals, die Luftverschmutzung, ist einfach nichts mehr zu sehen, nichts zu hören und nichts zu spüren und nichts zu riechen auch. Und diese Straße ist wirklich so symptomatisch dafür, ja, welche Stellung das Fahrrad mittlerweile in Paris genießt. Und dann natürlich auch das Seineufer, das früher, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Schnellstraße war und jetzt gerade natürlich im Sommer wirklich da tausende Menschen einfach entlang flanieren. Das ist die größte Fußgängerzone von Paris, eine Flaniermeile. Also diese zwei Beispiele, das finde ich so ganz symptomatisch für was in Paris geschehen ist.
Es ist auch so bitter, ja, wenn man sich vorstellt, dass es als gesetzt und normal angenommen war, dass an diesem wunderschönen Ufer eine Schnellstraße entlang ging, ne? Wenn man einen Schritt zurück oder eine Ebene von einer Ebene höher blickt, ist schon bemerkenswert. Lass uns doch zur nächsten Stadt kommen. Du hast Amsterdam angesprochen und da insbesondere die Proteste. Das Spannende an den Protesten finde ich, dass man die hierzulande, also ich habe erst wieder von ihnen erfahren, seitdem ich mich mit dem Thema Mobilitätswende stärker beschäftige. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber so im Common Sense war jetzt nicht das richtige Wort, aber so im Alltagswissen hat man das gar nicht mehr und da gab es so richtig Protest. Magst du das kurz nochmal zusammenfassen?
Ja, also die Niederlande war ähnlich wie Deutschland heute ein Land mit einem sehr großen Autoproblem in den 1970er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Auto wurde einfach komplett ungehindert in die Städte gelassen. Der Unterschied zwischen Deutschland und Niederlanden war halt, dass die niederländischen Städte größtenteils vom Krieg verschont geblieben sind. Also sie hatten ihre kleinteilige Stadtstruktur beibehalten, wo natürlich die Folgen des Autoverkehrs viel stärker zu spüren waren und vor allem durch Staus und so, aber natürlich auch durch Verkehrstote. Also es sind in den Niederlanden über 3000 Menschen gestorben in den 1970er Jahren, was unglaublich viel ist, gemessen auf die Größe des Landes. Und ja, dann langsam, ich habe es vorhin schon gesagt, Kinder haben so den Anfang gemacht, haben für ihre Spielstraßen protestiert und dann ist tatsächlich war das ein Funke oder ein Tropfen, der das Fass so zum Überlaufen gebracht hat. Das war tatsächlich, als eine 6-jährige, ein junges Mädchen wurde getötet von einer Autofahrerin und der Vater von diesem 6-jährigen Mädchen, das war ein Journalist, Vic Langenhoff, der hat für eine Zeitung dann diesen Artikel geschrieben, Stop the Kindermord. Darauf hat er sich schon auf eine Bewegung oder auf so eine Initiative bezogen, die gerade schon am Entstehen war und mit diesem Artikel hat er halt dieser Bewegung ja Wind unter den Segeln gegeben und dann ist das wie so ein Lauffeuer durchs ganze Land hat sich das ausgebreitet und Stop the Kindermord, also beendet das Töten der Kinder, das war so wirklich das, das der Schlachtruf, mit dem die Menschen da auf die Straße gegangen sind. Und ja, das war damals in Holland eine ganz, ganz besondere Zeit. Es kam viel zusammen, es kam eine Friedensbewegung zusammen, es kam einfach eine generell eine Gesellschaftsbewegung Bewegung, eine Bürgerrechtsbewegung zusammen. Also was wir ja in Deutschland auch hatten, so mit den 69ern, ne? Also dieses auch Studentenbewegung, das kumulierte in den Niederlanden und wurde ergänzt eben durch diese Verkehrsproteste. Und ja, glücklicherweise oder vielleicht einfach auch im Unterschied zu Deutschland hat die Politik dort wirklich nachhaltig reagiert. Und vor allem, da gab es ja dann auch die Ölkrise, autofreie Sonntage, das gab es in den Niederlanden alles auch. Und das hat sich so stark ins Gedächtnis eingeprägt, dass tatsächlich auch als dann die Ölkrise wieder vorbei war und alles seinen gewohnten Gang ging, dass man dennoch daran festgehalten hat. Und so war das dann ab diesem Moment ein Prozess, der im Grunde bis heute nicht aufhört, nämlich diese Erkenntnis, wir müssen unsere Städte lebenswert umgestalten. Das begann damals und seit dem 80er, 90er Jahre und halt eben bis heute hält dieser Prozess an mit ja, unglaublichen Folgen. Die niederländischen Städte von heute sind nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu den Städten der 70er Jahre. Also das ist wirklich eine beispiellose Erfolgsgeschichte.
Das thematisierst du ja auch unter diesem Aspekt in deinem Film, den ich vorher bezüglich der Normalität auf Paris bezogen habe. In den holländischen, in den niederländischen Städten ist die fahrradgerechte Stadt viel mehr die Normalität als das Gegenteil. Das ist schon sehr spannend. Lass uns nach Utrecht gucken. Was ist an Utrecht besonders?
In Utrecht sind die Fahrradmassen sehr besonders. Also von den 340.000 Einwohnern fahren täglich bis zu 125.000 mit dem Fahrrad. Und ich habe in keiner anderen Stadt, auch wenn Amsterdam um einiges größer ist, aber in keiner anderen Stadt habe ich so viele Menschen auf dem Fahrrad auf einem Haufen gesehen wie in Utrecht. Und gerade jetzt vor einer guten Woche oder so, als es so stark geschneit hat in Europa und dann auch in Utrecht, die Menschen sind trotzdem mit dem Fahrrad unterwegs, weil das Fahrrad so normal ist und auch einfach als Zeichen, wenn du super Radinfrastruktur hast, dann fährst du einfach auch bei jedem Wetter. Also die Menschen werden dann nicht von Schnee, Kälte oder Regen abgehalten, sondern was die Menschen vom Fahrradfahren abhält, sind schlechte Radwege, unsichere Radwege, wenn man sie sich mit Autos teilen muss. Und ja, in Utrecht wirst du halt zu keinem Zeitpunkt im Stich gelassen, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist. Vor allem auch, wenn du die Stadt verlässt, wenn du Richtung Amsterdam fährst, ist ja alles nah beieinander. Du hast wirklich im Grunde überall eine flächendeckende super Radinfrastruktur. Und dann, das sieht man ja auch in meinem Film, diese unglaubliche Stadttransformation von der Autobahn in einen begrünten Kanal, wieder in seinen alten Zustand zurückversetzt wurde. Das ist wirklich ja eine Meisterleistung ökologischer Stadtentwicklung. Kenne ich so nirgendwo aus Europa, was Utrecht da geschafft hat und zeigt, wie ernst es die Stadt meint mit dem ökologischen Wandel.
Lass uns mal einen Shift versuchen, den du auch in deinem Film machst. Lass uns versuchen zu übertragen, was du aus diesen Städten mitgenommen hast als quasi Learnings für deutsche Städte. Du hast ja vor Ort auch immer mit Verantwortlichen gesprochen, mit Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen oder Leute in der Stadtplanung und so weiter. Was würdest du sagen, ist das wichtigste Learning aus deiner Reise diesbezüglich?
Also ich habe aus jeder Stadt so ein bisschen was anderes mitgenommen. Deshalb würde ich sagen, ich muss ein bisschen differenzieren. Denn das Hauptlearning aus Paris ist zum Beispiel tatsächlich dieser politische Wille. Also Frankreich hat ja generell so eine zentralistischere Tradition als Deutschland. Nicht so eine Konsensdemokratie, sondern wir machen das jetzt einfach mal, was im Verkehr von Vorteil ist. Also nichts gegen Bürgerbeteiligung und das Ganze.
Das ist eine spannende Einordnung, ja.
Ja, aber es muss auch, das sagt auch Katja Diehl im Interview, es muss auch einfach mal durchgezogen werden politisch. Gerade im Verkehr, gerade dort, wo es alle Menschen betrifft, ist es ja quasi unmöglich, immer einen Konsens zu finden. Und wenn du unbedingt auf Konsens aus bist, dann wird am Ende das Ergebnis so rund und reingewaschen, dass es am Ende für alle unbefriedigend ist, weil man es jedem recht machen möchte. Deshalb aus Paris gelernt, wirklich eine Politik, die das Mandat, was sie bekommen hat, nutzt, 6 Jahre lang durchzieht, in der Hoffnung, dass sie damit überzeugen können. Und das hat auch so geklappt. Das war so das Learning aus Paris. Ja, aus Amsterdam, wir haben darüber gesprochen, was gesellschaftlicher Wille alles bewirken kann, wenn die Menschen auf die Straßen gehen. Und es ist vielleicht eine schöne Analogie auch, was wir in Deutschland 2019 hatten mit Fridays for Future. Der wirkmächtigste Protest ist im Grunde, wenn Kinder auf die Straße gehen und für ihr Überleben, für ihr Recht auf Sicherheit protestieren. Damals in den Niederlanden ganz real. Es wurden sehr viele Kinder, über 400 Kinder, damals jedes Jahr im Straßenverkehr getötet. Fridays for Future, etwas abstrakter, aber es geht um die Klimakrise, es geht um ihre Zukunft. Aber das ist wirklich, das berührt die Menschen. Und dann schwappt sowas auch, also wenn Kinder protestieren, schwappt das dann auch so in die bürgerliche Gesellschaft hinein, weil alle können das emotional irgendwo nachempfinden. Deshalb war dieser Protest, also beide so stark. Also da hoffe ich mir, dass wir in Deutschland vielleicht wieder an diesen Punkt zurückfinden, wo ja junge Menschen, die vielleicht auch betroffener sind, die noch eine längere Zukunft vor sich haben, wieder ja sich empören über die Zustände, und es gibt viele Gründe, sich zu empören als junger Mensch, und auf die Straße gehen. Und ja, Kopenhagen macht zum Beispiel ein ganz tolles Marketing, also sie sind sehr gut im Datenerheben, und dann wissen sie halt, können sie ganz genau auch die Erfolge dokumentieren. Der Radverkehr in Kopenhagen ja ist letzten Jahre auch immer gewachsen, und können natürlich auch selber sehen, okay, wo hakt's noch, also dieses Datenerheben, und dann auch selbstbewusst sagen, wir sind die Fahrradhauptstadt Europas, das macht Kopenhagen ganz gut, und da können wir, glaube ich, alle in Deutschland uns angucken. Ich habe auch im Film gesagt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, es reicht, wenn wir uns bei unseren europäischen Nachbarn etwas angucken, da würden wir in Deutschland schon gut vorankommen.
Danke dir. In deinem Film geht es auch um die Frage, mehr implizit, ich glaube aber an einer Stelle auch mal explizit, dass wir doch ein neues Narrativ bräuchten, um die fahrradgerechte Stadt zu realisieren. Wie würdest du auf den Punkt bringen, wie lautet, wenn das alte Narrativ ist, das Auto ist Freiheit, wie würdest du das mit dem Fahrrad machen? Oder es ist ja nicht nur auf das Fahrrad komprimiert, das ist eine komplette Verkehrswende, in der das Fahrrad ein sehr wichtiges Element ist.
Genau, das ist immer wichtig zu betonen. Der Fokus liegt jetzt in meinem Film oder auch sonst so in meiner Arbeit immer auf dem Fahrrad, aber es ist klar, das Fahrrad ist ein Baustein, ein Glied einer längeren Kette. Der große Perspektivwechsel liegt vielleicht darin, wir schauen, das sagt auch Marco de Prömmelstrott sehr stark, finde ich sehr schön in im Film, wir orientieren uns, fokussieren sehr stark die Mobilität. Die ist ja auch wichtig, aber sie ist eben nicht das Einzige, was wir in unseren Städten wollen. Es geht nicht immer nur darum, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, sondern wir sollten vielleicht mal darauf achten, wie schaffen wir Städte, in denen man sich gerne aufhält, und nicht nur Städte, in denen man gerne hindurchfährt oder es gut und flüssig und das Ganze hindurchfährt. Wir brauchen Mobilität, das ist richtig, aber wir opfern oder wir geben dem Zweck der Mobilität, wir räumen sehr viel Platz ein. Das ist jetzt mit dem Auto enorm übertrieben, deshalb ist die Forderung nach Verkehrswende und Umstieg aufs Fahrrad absolut gerechtfertigt. Marco de Prömmelstrott und in den Niederlanden, er denkt halt schon ein bisschen weiter, ne? Also vielleicht denkt er aus deutscher Sicht, ist so ein bisschen den zweiten Schritt vor dem ersten machen, aber sie sind halt nun mal einen Schritt weiter als wir. Er sagt halt, wir dürfen mit dem Fahrrad auch nicht dieselben Fehler machen wie mit dem Auto, nämlich dass wir einfach große Teile des öffentlichen Raums einfach nur für die Mobilität herschenken. Und deshalb ist Paris auch so ein tolles Beispiel, weil sie eben nicht nur das machen. Sie schauen halt eben darauf, dass sie mehr Aufenthaltsqualität schaffen, mehr Grün, mehr Begegnungszonen und wirklich ja eine Stadt schaffen für die Menschen, die dort vor Ort wohnen, und dass eben Mobilität ein Ziel ist, aber von mehreren Zielen. Und der Schwerpunkt Mobilität, das ist vielleicht etwas, was wir so ein bisschen aus den Köpfen kriegen müssen. Und da ist das Fahrrad natürlich ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um halt auch den Platz zu schaffen für diese anderen Zwecke. Das ist klar. Ja. Aber eben, ja, dieses A to B, dieses Paradigma, dass wir das so ein bisschen auflösen und wirklich sagen, wie können wir den Raum direkt vor der eigenen Haustür so gestalten, dass man sich gerne aufhält, und für die Menschen, die dort direkt wohnen. Das ist vielleicht so der größte Perspektivwechsel, den wir in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten angehen müssen.
Wenn ich versuche zusammenzufassen, wir brauchen also eine mutige Politik, Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, die da mutig vorangehen. Es braucht Leute, die sich für das Thema einsetzen. Lass uns nochmal auch auf die individuelle Ebene blicken. Also Leute, die sagen, ich würde gern meine Mobilität verändern. Insbesondere bei der Mobilität ist es ja auch so, das wirkt so ein bisschen starr und unveränderlich. Ist natürlich je nach Lebenslage, Lebensstil extrem unterschiedlich, wo man da irgendwie anfangen kann. Aber hast du trotzdem einen allgemeinen Tipp für die Leute, die zuhören, der vielleicht allen hilft in der Frage, naja, wie soll ich denn anfangen, wenn alles so unveränderlich wirkt, wie ich mich fortbewege im Alltag?
Also das Erste ist vielleicht, dass man sich klar macht, dass man Dinge verändern kann. Auch Mobilität, auch der öffentliche Raum, der hat sich über die Jahrzehnte immer verändert. Er ist immer Abbild politischer Entscheidungen, gesellschaftlicher Prioritäten und es lassen sich Dinge verändern. Das Zweite ist, wir leben zum Glück in Deutschland in einem Land, wo der Widerstand gegen die autogerechte Stadt vermutlich so groß ist wie in keinem anderen Land der Welt. Das denkt man vielleicht manchmal nicht, aber in den Niederlanden haben sie es halt schon so ein bisschen überwunden. Es gibt keinen großen Aktivismus mehr in den Niederlanden, aber dann kommt schon Deutschland und Deutschland ist wirklich, es gibt im ganzen Land verteilt, gibt es lokale, regionale oder dann auch nationale Initiativen, die sich für eine Verkehrswende einsetzen. Das heißt, man ist kein einsamer Wolf auf diesem Gebiet, sondern egal eigentlich, wo du wohnst, es wird in der Nähe schon eine Bürgerinitiative oder was auch immer geben. Das heißt, man könnte sich dort einfach anschließen. Und wenn man das gar nicht möchte, ich sag manchmal bei meinen Vorträgen, wenn Leute mich sowas fragen, wie kann man denn selbst aktiv werden, das gute alte die gute alte Bürgersprechstunde mit politischen Entscheidungsträgern kann manchmal so effektiv sein und hilft manchmal mehr. Ein Vier-Augen-Gespräch kann manchmal mehr bewirken als 1000 wütende Posts im Internet, was sich alles ändern müsste.
Ne? Sehr schön, ja.
Es ist etwas anderes, wenn ein Politiker irgendeine anonyme Masse im Internet ignoriert und ihre Forderungen, anstatt dir persönlich ins Auge zu sagen, leider können wir für deine Sicherheit nicht mehr tun, Autos haben hier nun mal Vorrang und du und vielleicht dein Kind, ihr müsst halt gucken, wo ihr bleibt. Ich glaube, so kaltblütig sind nur wenige Politiker. Deshalb viele Entscheidungsträger bis hoch zum Bürgermeister in vielen Bereichen bieten diese Bürgersprechstunden an und das einfach mal ausnutzen oder sich Mitstreiter suchen. Ich glaube, überall in jedem Dorf gibt es Menschen, die ähnlich frustriert sind von den Verkehrsverhältnissen, die gerne etwas bewirken möchten, aber ihnen fehlt der Kraft, das selbst zu initiieren. Also da vielleicht einfach gucken, wo gibt es Mitstreiterinnen, denn ne, ist ja klar, je mehr du bist, desto stärker ist deine Stimme und da kommen wir am Ende nicht drum herum, wirklich an der Basis anzufangen. Ne? Also man muss wirklich das lokal überall zu einem Problem machen und dann kommt die Politik in Schwung.
Danke dir. Lass uns doch noch eine Art Realitätscheck an einem aktuellen Beispiel machen. Utopia sitzt ja in München und da hatten wir dieser Tage die Meldung, ne? Mittlerer Ring, Tempo 30 wird wieder erhöht auf Tempo 50, weil aufgrund von Tempo 30 die Luftwerte wieder besser wurden. Und selbstverständlich schließen da Leute folgendermaßen an. Naja, ich freue mich, das hatten wir vorher auch am Beispiel Niederlande. Ich freue mich, dass ich scheinbar wieder schneller von A nach B komme. Dieses Thema Luftqualität, Gesundheit, lebenswerte Stadt ist in dieser Kommunikation, in meiner Wahrnehmung, im Hintergrund. Wie schaffen wir es denn, das zu ändern?
Ja, also in dem konkreten Beispiel muss man sagen, das liegt auch einfach an einer sehr veralteten, autogerechten Verkehrsgesetzgebung. Also, dass die Regelgeschwindigkeit ist 50 und wenn du davon abweichen möchtest nach unten, braucht es Begründungen und vor allem auch wissenschaftliche Kriterien und da kannst du halt in dem Bereich dann eben nur die Luft heranziehen, die eben die Luftwerte überschritten worden sind und soweit ich das mitbekommen habe, wurden die jetzt um 2 Mikrogramm gerade eingehalten. Jetzt ist natürlich, man macht dann Gutachten und geht davon aus, dass wenn man jetzt Tempo 30 aufhebt, dass sie dann nicht wieder überschritten werden, aber es ist ja ein bisschen veraltet, dass es nur um die Luftfrage geht und nicht um diese ganzen anderen Fragen von Sicherheit und einfach lebenswerte Stadt, von Entschleunigung auch in der Stadt und ob die Autofahrer jetzt wirklich schneller unterwegs sind, also das mag ich zu bezweifeln, das ist ja generell ein Trugschluss, dass wir schneller unterwegs sind. Es gibt Beispiele aus London, damals als die Pferdekutschen Anfang des 20. Jahrhunderts so präsent noch waren, da war die Durchschnittsgeschwindigkeit 8 Meilen pro Stunde. Die gleiche Geschwindigkeit haben wir heute in der Londoner Innenstadt auch im Autoverkehr. Also die Vorstellung, dass wir schneller vorankommen, ist sehr absurd. Das gibt es auch Beispiele aus Berlin oder so, dass die Geschwindigkeit im Grunde bei 18 km/h die Stunde oder so liegt. Also da spielt es überhaupt keine Rolle, ob du von 30 auf 50 wieder hochgehst. Am Ende stehst du halt ein bisschen schneller im Stau oder an der roten Ampel. Aber es ist halt dennoch so dieses Gefühl dort vor Ort, jetzt kann ich wieder 50 fahren. Aber ja, das ist der Perspektivwechsel, den wir vorhin so angeschnitten hatten. Ja. Ne? Diese Priorisierung von Autos und dass sie dafür ein kurzes Stück schneller fahren können, dass das in der Güterabwägung irgendwo also relevanter erscheint als all diese anderen Faktoren wie Sicherheit, wie Lärm natürlich auch, Luftverschmutzung, entschleunigte Stadt und das Ganze, dass das immer noch so eine Abwägung ist. Da braucht es halt wirklich einen Mentalitätswandel, einen Wertewandel.
Medienwandel.
Medienwandel auch, ja. Die Medien sind auch noch sehr stark in diesem autozentrierten Denken verhaftet. Da spielen auch manchmal ganz bestimmt fossile Interessen mit rein, ne? Wer ist Geldgeber der Medien und das Ganze mit Sicherheit. Das ist ein weiter Weg, aber ich versuche ja immer hoffnungsvoll zu sein und auch so ein bisschen die Entwicklung darzustellen, wo kommen wir eigentlich her? Ich würde sagen, dass sich das Auto und das System dahinter noch nie so stark rechtfertigen musste wie derzeit. Es gerät immer mehr unter Druck, weshalb auch die Widerstände dagegen auch immer größer werden. Es baut sich auch so ein bisschen einfach so ein Kampf auf, Kulturkampf sagen auch manche. Aber das braucht es auch am Ende ein bisschen. Dieses System musste sich lange nicht rechtfertigen und jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein. Da entsteht dann auch Reibung, aber dann bewegt sich zumindest etwas. Und ich glaube, da sind wir an sich auf einem ganz guten Weg.
Das war die perfekte Zusammenfassung, finde ich, für unseren ersten Teil des Gesprächs. Lass uns jetzt ein wenig über dich sprechen. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Mobilität, Verkehrswende, fahrradgerechte Stadt gekommen?
Ja, mein erster emotionaler Berührungspunkt mit diesem Thema war mein Studium in Groningen. Ich bin 2016 dorthin gezogen. Das war ein Zufall, dass ich ja so in eine der schönsten Fahrradstädte der Welt gezogen bin. Ich bin einfach wegen dem Studium dorthin. Ich habe einen Bachelor in internationale Beziehungen gemacht und das konnte man eben zu dem Zeitpunkt nur dort machen. Und ja, bin dort in Kontakt mit dieser niederländischen Fahrradkultur gekommen, bin 3 Jahre da mit meinem Hollandrad rumgefahren, habe mich als Teil der niederländischen Kultur gefühlt, habe in 3 Jahren keinen Cent für Mobilität ausgeben müssen, von den Anfangsinvestitionen für mein Fahrrad mal abgesehen. Und so war das einfach ja eine wunderbare erste Erfahrung, wie entschleunigt, wie lebenswert, wie schön, wie sicher fahrradgerechte Städte sein können. Und dann bin ich eben als Kontrast nach Berlin gezogen für die erste Arbeitsstelle und habe mich dort, das war Anfang 2020, so durch den dichtesten, durch den wildesten Verkehr gekämpft, so als Fahrradfahrer. Und so in dieser Zeit, dann kam Corona, hatte ich etwas mehr Zeit, habe ich mich mal so damit, ja, mit der Frage auseinandergesetzt, wie es sein kann, dass sich diese beiden Städte, warum diese beiden Länder so unterschiedlich sind, und kam dann eben, habe dort ganz viel dann gelesen über die geschichtliche Entwicklung, dass beide Länder mal vor einem ähnlichen Ausgangspunkt hatten und sich dann eben so unterschiedlich entwickelt haben. Und dass halt in dem einen Land dieser Protest dazu geführt hatte, dass das in diese eine Richtung ging. Und so kam das zusammen und ja, durch meine Erfahrung in den Niederlanden dachte ich halt, hey, ich habe am eigenen Leib erfahren, wie wunderschön Städte sein können, wenn sie nicht auf das Auto so ausgerichtet sind. Und so ein bisschen in der Hoffnung, ich muss nur meine Erfahrungen teilen und dann überzeuge ich die Menschen automatisch, weil das es besser ist. Ich glaube, das steht außer Frage so ein bisschen. Und dann habe ich mich politisch engagiert bei einer Partei, war dort verkehrspolitischer Sprecher und ja, habe das Ganze so zu meinem Thema gemacht. Das ist so ganz organisch gewachsen und ja, am Ende möchte ich eigentlich nur einen Beitrag leisten zu der großen ökologischen Transformation, vor dieser Riesenaufgabe, vor der wir stehen. Ich bin auch nicht 100% auf das Fahrradthema jetzt bis in alle Ewigkeiten festgelegt. Ne? Ich kann mir auch durchaus vorstellen, ich will ja jetzt weiter Filme machen, mich auch ein bisschen breiter aufzustellen. Ich habe halt da einfach so ein bisschen meine ökologische Nische entdeckt, um das mal so zu sagen, wo ich einfach wirken kann, wo ich vielleicht auch eine Sprecherposition entwickeln konnte über meine Erfahrungen auch und ja, gemerkt, da sind auch ganz viele Menschen, die das Thema genauso umtreibt wie mich und wir reden so viel über Technik in der Transformation, das ist auch okay, wir reden aber so wenig über den menschlichen Aspekt und wie wir Menschen mit einem veränderten Verhalten dazu beitragen können, dass unser Leben schöner, besser, sicherer und klimafreundlicher wird, auch wenn ich immer argumentieren würde, es geht beim bei der Verkehrswende nicht allein um den Klimawandel. Das hilft als Argument enorm, um es voranzutreiben. Aber ich will auch in einer 3 Grad heißeren Welt Fahrrad fahren, wenn wir das alles nicht mehr schaffen. Oder wenn die Wissenschaft morgen eine Pressekonferenz hält und sagt, wir haben uns alle getäuscht, dann würde ich mich genauso dafür einsetzen. Weil Fahrradfahren, eine fahrradgerechte Stadt, hat mit dem Klima auch gar nichts zu tun, was auch den Vorteil hat, dass wir nicht auf China, Indien oder die USA angewiesen sind für das Gelingen, sondern
ja, wichtiger Punkt.
Jedes Dorf, jede Gemeinde, jede Stadt kann im Hier und Jetzt, kann heute sofort damit anfangen und das Leben der Menschen verbessern. Und deshalb will man nicht abstrakt irgendwas immer fordern und abhängig sein, sondern ich möchte wirklich einen Beitrag leisten, um die Dinge jetzt und hier besser zu machen. Und da ist das Verkehrsthema so gut geeignet wie kein anderes.
Du hast im Film eine Stelle zugespitzt formuliert, die du gerade so ein bisschen beleuchtet hast. Und zwar sagst du, ich dachte, gute Argumente würden ausreichen, um die Menschen von der Verkehrswende zu überzeugen. Aber mit Worten erreicht man nur den Kopf, mit Bildern und Geschichten erreicht man das Herz. Was hat dich da umdenken lassen?
Ja, das ist halt so ein jahrelanger Erkenntnisprozess, ne? Und ich habe sehr viel über das Thema schon geschrieben. Ich habe ja viele der Städte auch schon besucht gehabt. Ich habe ja als freier Journalist gearbeitet. Und ich habe es vielleicht so gemerkt, auch im Gespräch mit Menschen. Ich habe auch im Wahlkampf damals für die Klimaliste, die Partei, für die ich kandidiert habe, habe ich halt sehr viel mit Menschen vor Ort gesprochen, mit ganz normalen Passanten so auf der Straße. Und ich habe denen immer so erzählt und immer gedacht, ja, die verstehen das zwar, aber das, ob das so richtig ankommt, da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel gehabt. Und ich habe es ja selber gemerkt, auch ich habe ja viel oder ich kommuniziere viel über die sozialen Netzwerke. Wenn du einen Text schreibst zu dem Thema mit irgendeinem Fakt, der gerade was Positives zur Verkehrswende sagt, aber kein Bild oder kein Video dazu teilst, dann löst das viel weniger Resonanz aus, als wenn du irgendwie das Beweisfoto hast oder das Beweisvideo. Das erzeugt viel mehr Emotionen im Positiven, aber wie auch, ja, manchmal im Negativen, aber eher im Positiven. Und so kam halt eben diese Idee. Es ist, also wenn du Bilder, wenn du Bewegtbilder und im Idealfall, wenn du aus diesen Bewegtbildern eine gesamte zusammenhängende Geschichte erzählen kannst, nämlich dass das, was wir in vielen europäischen Städten sehen, dass das kein Zufall ist, dass das keine Einzelfälle sind, sondern dass das wirklich Teil einer europäischen, wenn nicht sogar globalen Bewegung ist, nämlich dass das Auto immer mehr ja wieder zurückgedrängt wird, rausgedrängt wird aus den Städten, dass der Mensch zurückkommt. Und das ist ja tatsächlich so, zumindest in den westlichen Industriegesellschaften, auch in den USA, in einigen größeren Städten dort. Und diese Geschichte, die wollte ich eben erzählen, ja, um den Mut zu schaffen, dass man nicht alleine ist mit diesem Thema, ne, dass es wirklich dieses Bewusstsein, ja, die gesamte westliche Hemisphäre so ergriffen hat, die eine ähnliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat und dass sich Dinge verändern lassen. Und das habe ich halt eben versucht, mit Bildern, Geschichten aus diesen Städten zu zeigen. Und ich glaube, das ist am Ende die wirkmächtigste Kommunikation. Ich habe auch sehr viel Problembeschreibung gemacht, gerade über die sozialen Netzwerke. Aber ich glaube, irgendwann mal musst du dich auch davon lösen. Es reicht nicht immer anzumerken, zu meckern, was alles schief läuft, sondern du musst irgendwann mal in das konstruktive Feld wechseln. Und ja, das habe ich irgendwann mal verstanden und ja, versucht umzusetzen.
Du hast vor dieser Radreise durch Europa ja auch eine andere Monster-Radreise gemacht, und zwar zur Weltklimakonferenz nach Aserbaidschan. Dazu sagst du im Film tatsächlich, das war die falsche Richtung. Wie hast du denn das gemeint?
Ja, ich hatte mir bei dieser ersten Reise nach Aserbaidschan vorgenommen, dass ich meinen Beruf, also das Schreiben über Verkehrspolitik und eben meine Leidenschaft zum Radreisen so ein bisschen kombinieren möchte und von unterwegs von Positivbeispielen der Verkehrswende berichten möchte. Aber jetzt bin ich ja durch den Balkan gefahren, durch die Türkei, dann Georgien, Aserbaidschan. Da muss man ehrlich sagen, so viele Anzeichen einer Verkehrswende findet man in diesen Teilen Europas und Asiens nicht. Man sammelt eher im Gegenteil viele Gründe, warum eine Verkehrswende absolut dringend notwendig ist. Vor allem in Städten wie Baku oder so, die vollkommen autozentriert sind. Weshalb eben dieses Berichten über Positivbeispiele auf dieser Reise etwas zu kurz gekommen war. Einzige Ausnahme war Ljubljana, Slowenien, da konnte ich dann auch einen Artikel drüber schreiben. Und Ja, so kam halt eben dann auch die Idee auch für diese neue Reise. Ich hatte ja von der ersten Reise schon einen Film mitgebracht und habe gemerkt, wie ja das dann eine ganz schöne Resonanz ausgelöst hatte. Und so wollte ich eben jetzt mit dieser neuen Reise meine drei Leidenschaften so verbinden. Das Radreisen, das Berichten über Verkehrsthemen und neuerdings eben das Filmemachen. Und so kam halt eben diese Idee, jetzt suche ich mir eine Route raus, jetzt fahre ich ganz gezielt in Städte, wo ich weiß, aus denen kann ich etwas berichten. Und so ist dann auch die Route für Cycling Cities entstanden.
Was machen denn die Reisen mental und körperlich mit dir, abgesehen von deinem, dass es dein Thema ist, über das du berichtest und so weiter, ist ja einerseits ein super spannendes Abenteuer, andererseits eine krasse Strapaze.
Ja, also ich war schon immer ein sehr reisefreudiger Mensch. Das begann schon also in der Schulzeit mit Fahrradreisen und dann nach dem Abitur mit wilden Backpacking-Reisen durch Türkei, Armenien, Georgien und das Iran war ich auch tatsächlich mal. Und das ist für mich so ein bisschen ein kleiner Sinn des Lebens. Ich möchte in der Zeit, in der ich hier unterwegs bin, so viel wie möglich sehen und nicht nur einfach oberflächlich, sondern auch wirklich eintauchen können in Kulturen, in unterschiedliche, ja, auch in die Kulinarik, einfach in die gesamte Vielfalt, in Landschaften und so. Und es stimmt, gerade Radreisenden können körperlich sehr anstrengend, weshalb ich sie auch jetzt mache und nicht erst irgendwie in 10, 20 Jahren, weil ne, jetzt ist man mit 30, Anfang 30 auf der, ja, auf dem Zenit vielleicht. Und ja, diese erste Reise nach Baku, die war körperlich natürlich eine Herausforderung. Die zweite Reise jetzt nach Kopenhagen war mehr logistisch eine Herausforderung, weil ich hatte halt eben dieses Ziel, ich mache einen Dokumentarfilm, ich hatte Interviewpartner ausgewählt und das alles miteinander zu verbinden, dass die Logistik, dass das alles stimmt, auch ein bisschen mit dem Druck, ich hatte ja angekündigt, ich werde einen Dokumentarfilm machen und dann bist du unterwegs und musst musst abliefern. Du hast dann keine Ausrede oder so. Jetzt bist du in Paris, jetzt musst du filmen, jetzt musst du die Stadt da und da einfangen. Und das, also, dass das am Ende alles so aufgeht, steht erstmal in den Sternen am Anfang. Und ich mache sehr viel alleine, weil ich natürlich noch nicht ganz gelernt habe, wie es ist zu delegieren, also so, also ein größeres Projekt auf mehrere Schultern zu verteilen, weil ich gerne selber die Kontrolle drüber habe. Aber das sorgt natürlich dafür, dass man wirklich ja ganz, also wirklich hunderte Aspekte auf einmal beachten muss. Technisch, ich bin kein gelernter Filmemacher, ich bringe mir das alles so selber bei, dass das auch alles klappt mit den Interviews und es kann immer was schief gehen. Es sind auch Dinge schief gegangen, aber am Ende nicht so gravierend. Und ja, deshalb war diese zweite Reise mehr logistisch ein Problem als körperlich, weil körperlich war es ja nur am Anfang in den Vogesen ein steiler Anstieg und dann ist ja alles ein bisschen flach. Aber 100 Kilo oder 80 Kilometer auf dem Fahrrad, egal ob es hoch oder runter geht, ist anstrengend. Da bist du platt am Ende, ja. Deshalb weiß ich auch nicht, ob ich das in Zukunft so weitermachen kann mit einem Dokumentarfilm erstellen und währenddessen eine große Radreise machen. Also muss ich mal schauen, ob das so weitergeht.
Lass uns noch mal ein bisschen zum Gegenteil kommen. Du hast schon angesprochen, dass du auch viel in den sozialen Netzwerken unterwegs bist. Ich lese viele deiner Posts, finde ich sehr vieles super. Ich wollte dich fragen, was ich viele meiner Gäste im Podcast frage, wie sieht es bei dir aus mit Kritik oder schärfer Hass, Beleidigungen und so weiter? Du bist ja mit der Verkehrswende auch beim Thema, gegen das sehr scharf geschossen wird. Wie geht's dir damit? Was bekommst du ab und wie gehst du damit um?
Ja, also mittlerweile tangiert mich das überhaupt nicht mehr. Es ist auch nicht wirklich stark, was daran liegt, dass ich ein bisschen meinen Tonfall selbst geändert habe, nicht mehr so zuspitzend, nicht mehr so eine billige Gegnerschaft auch aufmachend, auch nicht versuchen, immer irgendwie einen Kulturkampf anzuzetteln. Natürlich, als ich angefangen habe, das war 2021 mit dem Thema, hat mich das schon mehr umgetrieben, wenn da viele Kommentare oder so kamen. Mittlerweile, es kommt auch so viel rein und das ist vielleicht der Vorteil. Also manchmal kriege ich 3000 Kommentare pro Tag über die verschiedenen Netzwerke verteilt. Das sind so viele, da hast du ja gar nicht die emotionale Ressource, um dich da mit jedem auseinanderzusetzen. Weshalb ich ganz, also die meisten lese ich gar nicht, gerade sagen wir auf Twitter, die Plattform, die sich ja echt verändert hat, wo ich auch ehrlich, ich bin kurz davor auszusteigen, das hat viele Gründe jetzt neuerdings mit diesem Croc und dass du da einfach Bilder verändern kannst von Personen, finde ich absolut ein Unding. Und naja, aber man muss aber auch ehrlich sagen, also ich kriege wenig per E-Mail. Ich habe noch nie irgendwas bekommen, was in mein Privatleben irgendwie reingereicht hat. Da hatte ich vielleicht auch Glück bisher. Und man muss vielleicht auch sagen, gerade im Vergleich zu anderen Personen, die da mehr Probleme haben, ich bin halt ein weißer Mann, ne? Ein weißer junger Cis-Mann und gehöre keiner Minderheit oder keiner Gruppe an, die Diskriminierung erfährt in der Regel, weshalb ich vielleicht gut reden kann und sage, ja, ich stehe da drüber und das Ganze, aber die Kommentare, die Kritik, die ich bekomme, sind halt nie unter der Gürtellinie, sind nie irgendwie justiziabel oder so, weshalb ich ja da vielleicht auch anders drauf blicken würde, wenn ich diese Art der Kommentare kriegen würde. Deshalb ist das auch ein bisschen eine privilegierte Sicht und ich mag mir nicht ausmalen oder ich verstehe auch alle anderen Menschen, die auch gegen so Dinge vorgehen. Ich würde es nicht machen, weil ich glaube, man sollte, ja, man sagt ja, den Trollen kein Futter geben und wenn du einfach darauf gar nicht eingehst, dann hältst du das alles auch ein bisschen klein. Aber es gibt sicherlich eine Schwelle, wo du reagieren musst. Das ist bei mir noch nicht so weit. Und das ist Harald Lesch hat mal gesagt, was juckt es die Eiche, wenn die Wildsau sich an ihr reibt? Ne? Und das finde ich ein ganz schönes, das finde ich ein ganz schönes Sprichwort oder eine Metapher, ein Motto, um mit diesem ganzen Ding umzugehen. Man muss auch echt sagen, die digitale Welt ist nicht die reale Welt. Die digitale Welt, gerade Social Media, ist eine Gesellschaft auf Steroiden, auf Adrenalin, wo die Meinungen so übertrieben werden, weil das einfach die Mechanismen sind. Und die reale Welt, da trifft man nur nette Leute. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir in der realen Welt das gesagt hätte, was ich auf Social Media manchmal höre. Also man darf sich auch nicht verrückt machen. Und ein Shitstorm, wenn man ihn gar nicht mitkriegt oder nicht beachtet, findet er auch einfach nicht statt. Also einfach, ja, auch da hoffe ich, dass da viele Menschen, die vielleicht im ähnlichen Bereich unterwegs sind, auch einen souveräneren Umgang finden und sich davon nicht so fertig machen lassen.
Ich fand es sehr interessant, dass du auch meintest, du hättest deine eigene Kommunikation, du würdest die vielleicht etwas weniger polarisierend gestalten. Das erlebe ich gerade bei einigen Leuten. Ich glaube auch, dass das total wesentlich ist für die Debatte. Gleichzeitig sehe ich bei all dem, wo man politisch heutzutage auch gegenhalten muss, aus der Ecke, aus der wir nun mal kommen oder wo wir auf die Dinge gucken, geht es schon auch darum, um sowas wie Deutungshoheit mitzu, was ist das richtige Verb, Deutungshoheit mitzusprechen. Und da sehe ich aber auch bei dir, da bist du schon noch gut dabei. Das freut mich auch jedes Mal. Ingvar, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Ich hoffe, das wird meine Standardabschlussfrage für dieses Jahr. Ich gucke mal, wie sie bei dir ankommt. Und zuvor danke ich dir schon mal für das spannende Gespräch. Ich fand deine Einblicke aus deinen Städten und die Insights über deinen Film und über dich super spannend. Ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Und die Abschlussfrage lautet, wenn du eine einzige Push-Nachricht an alle Handys in Deutschland schicken könntest, um die Menschen mit deiner Botschaft zu erreichen, was würde drinstehen?
Schaltet mal das Internet aus für einige Tage und geht einfach mal raus.
Wunderbar. Danke dir, Ingvar. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.